Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Der hochalpine Solarexpress ist in die Stocken geraten. Nicht zuletzt wegen einer unheiligen Allianz, die der Widerstand organisiert. In dieser Allianz ist zum einen der Tourismus, zum anderen sind es die Naturschützer. Ein Energieexpert erklärt es anhand des St. Florians-Prinzips.
Nicht vor der eigenen Haustür, aber wir wollen doch grünen Strom haben nachher.
Und die ganze Energiewende, die ist ein vielschneidiges Schwert. Und denn das, ausgerechnet vor Ostern, sind die Preise für Kakao auf eine Rekordhöhe geklettert. Für Schokohasen und Schokoeier muss man tiefer ins Portemonnaie greifen. Wir sind in Konditoreia ein Augenschein. Diese und andere Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 27. März in der Redaktion der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Schon wieder ist ein hochalpines Solarprojekt im Kanton Graubünden gescheitert. Das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich EWZ will gleich keine hochalpine Solaranlage im Gebiet von Splügen-Tambow bauen. Das wegen Kritik aus dem Tourismus. Das ist nicht die erste derartige Anlage, die im Kanton Bach abgeht. Erst vor kurzem hat die Gemeinde Sursees einer hochalpinen Solaranlage eine Abfuhr erteilt. Auch in diesem Tis und Eiland wird es nichts mit Solarstrom. Manuela Mäuli hat mit einem Experten für Energie den sogenannten Solarexpress ein bisschen genauer angeschaut.
Widerstand, Rückschlag oder Planung eingestellt. Bei einem Blick auf die Schlagzeilen, die es rund um den Solarexpress im Moment gibt, kommt schnell der Eindruck, dass der im Kanton Graubünden einen schweren Stand hat. Dass so viele Projekte scheitern, hängt mit der Idee vom Solarexpress selber zusammen, wie der Werner Hediger sagt. Er ist Institutsleiter vom Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung an der Fachhochschule Graubünden.
Was das Problem ist vielleicht, man hat Express Vollgas wollen geben, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele hochalpine PV-Anlagen ans Netz bringen. Und das ist eine Vorgabe, dass die Finanzierung überhaupt kommt vom Bund. Und darum müssen sie so Gas geben und haben einfach mal schauen, wo wäre es überhaupt möglich, genügend Strom aus der Sonne zu produzieren, welche sind die geeigneten Standorte.
Erst jetzt fange ich die Phase an, wo vertieft geschaut werde, ob solche Projekte überhaupt umsetzbar sind. Der These wird durch das unterstrichen, dass im Moment Stromunternehmen selber ihre Projekte zurückziehen. Wie beispielsweise die EWZ in Splügen oder auch vor kurzem in Glarus Süd. Dort plant Axpo ihre grosse Solaranlage nicht mehr weiter, nachdem sie die Landschaft geprüft hat. Das ist aber nur eine der vielen Facetten, warum Projekte nicht standkommen. Eine weitere ist die Dringlichkeit.
Der Solarexpress ist ja das Kind von der Strommangellage. Und da hat man einfach Angst gehabt, dass man im Winter keinen Strom mehr hat. Und jetzt muss man möglichst schnell, möglichst viel Strom im Winter produzieren können. Und da ist natürlich die Sonnenenergie in den Alpen absolut prädestiniert. Und wenn man zurückschaut, vorher hat man eigentlich keine hochalpine PV-Anlagen gross im Visier gehabt.
Weil die drohende Strommangellage vorletztes Jahr nicht eingesetzt hat, ist das Thema in den Köpfen wieder ein bisschen hintergerutscht. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, der Akzeptanz von hochalpinen Solaranlagen. Wenn eine Umfrage von Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft zeigt, hat die während der Strommangellage zugenommen. Jetzt haben sie möglicherweise wieder abgenommen, so der Werner Hediger. Dazu kommt...
Da zeigen Arbeiten auch, dass einerseits Beteiligung im Prozess, eine transparente Beteiligung im Prozess, im Verfahren, wie das geplant wird, die Akzeptanz bei der Bevölkerung steigern kann. Oder allgemein steigern sogar. Und das andere ist die sozioökonomische Beteiligung. Die wirtschaftliche Beteiligung, aber auch wie wird die wirtschaftlichen Erträge verteilt nachher.
Sprich, wenn die lokale Bevölkerung so eine Anlage gut heisst, will sie dafür auch entlohnt werden. Wie das heute schon bei der Wasserkraft der Fall ist. Das ist bei den Solaranlagen aber gar nicht so einfach. Zum einen hängt es davon ab, wem der Boden gehört und wer die Anlage baut. Und zum anderen vom gesetzlichen Rahmen.
Bei der Wasserkraft hat man einen Wasserzins einführen, weil die Ressource Wasser ist essentiell für die Wasserkraft. Und dort sind die Eigentumsrechte geregelt. Und bei der Sonne können wir die Eigentumsrechte nicht regeln. Oder stellen Sie sich vor, ich hätte das Eigentumsrecht und Sie müssen mir zahlen, weil Sie einen Sonnenstrahl im Gesicht haben.
Dort hört es aber nicht auf. Ist die Geldfrage geklärt und auch die Bevölkerung mit einbezogen, gibt es gerade im Kanton Graubünden noch einen weiteren grossen Akteur. Der Tourismus. Bei gerade ein paar Projekten, die im Kanton nicht zustande gekommen sind, hat es viel Kritik von Seite Tourismus gegeben. Solaranlagen verschandeln die Landschaft und verjagen die Gäste. Zwischen dem Tourismus und der Energiegewinnung gibt es laut dem Fachexperten aber durchaus auch ein Potenzial.
Von wo kommen Touristen? Aus dem Unterland oder aus dem Ausland? Und man könnte ihnen auch zeigen, hey, euer Strom kommt von da. Erholt euch bei uns. Und er sieht noch, wo der Strom herkommt, der sicherstellt, dass ihr im Winter genügend Strom habt.
Zudem können so eine Solaranlage den Destinationen auch helfen, auf ihrem Weg her grüner zu werden. Der touristische Wert des Stroms ist bei ein paar Gemeinden im Kanton scheinbar angekommen. Von den Projekten, die momentan am weitesten sind, liegen alle in Tourismusgemeinden. Namentlich in davon sind Kloster, Slags, Sedrun und Schkuhl. Warum genau die Solarprojekte in diesen Gemeinden durchgekommen sind, das können wir aber nicht sagen, so der Werner Hediger. Alles in allem zeigt sich aber,
die ganze Energiewende ist ein vielschichtiges Schwert.
Übrigens, schweizweit gesehen sind es momentan 8 Projekte, die aus dem Solarexpress entstehen sollten. 6 davon sind im Kanton Graubünden. Ausgerechnet jetzt, vor den Ostertagen, ein rekordhoch an der Börse, wo mit Kakaobohnen handeln. Das hat Auswirkungen auf Jockeyhasen und Jockey-Ostereier. Die süße Jockey-Verführung kostet mehr. Livia Jungo und Thies Fritschi berichten.
Die Kakaobohne ist die wichtigste Zutat, wenn es um die Herstellung von Jockey geht. Wachsen tut der Kakao in der Nähe vom Äquator. Zum Beispiel Ghana oder Kamerun sind wichtige Anbauer. Die Regionen sind in den letzten Jahren immer wieder von schweren Stürmen getroffen worden. Und die haben teils ganze Kakaoplantagen zerstört. Durch die schlechte Ernte ist der Preis mittlerweile so hoch wie noch nie. Das hat auch Auswirkungen auf Schweizer Schokohersteller und lokale Konditorien. Zum Beispiel auf die Konditorie Signer in Zitzers, wie der Geschäftsführer Peter Signer sagt.
Wir kaufen als Unternehmen schon mal einen teureren Rohstoff ein. Das ist von letztem Jahr auf dieses Jahr schon mal 30% gestiegen und das geht noch weiter. Wenn man das Glück hat, als Unternehmer eine gewisse Menge zu reservieren, dann kann man jetzt die Ostern vielleicht noch mit einem tiefen Preis machen, aber spätestens an Weihnachten, der kommt, wird auch dort eine Preiskorrektur müssen stattfinden.
Auch der Peter Signer hat noch Schocke zum alten Preis auf Lager. Darum kenne auch er seine Osterhosen dieses Jahr noch zu dem Preis anbieten. Trotzdem schaue er mit gewissen Sorgen in die Zukunft. Das vor allem, weil verschiedene Berichte in den nächsten Jahren keine Besserung von der Situation voraussagen.
So wie es jetzt aussieht, geht das noch 3 Jahre oder mindestens 3 Jahre, weil wenn es dann eben neue Plantagen machen müssen, bis da die ersten Erträge geht, dann sind es noch keine Vollerträge und dann muss das Wetter auch wieder gut sein, dass es da gibt. Also das wird noch eine sehr herausfordernde Geschichte und wir müssen uns schon darauf einstellen, dass Couverture-Produkt, so heisst im Fachjargon Jockey, das ist dann effektiv ein Luxusgut.
Die schlechte Ernte ist aber nur ein Teil vom Problem. Laut Reto Schmid, Geschäftsführer von der La Conditoria in Sedrun, werde ganz bewusst mit dem Kakao gehandelt. Rund 28% der Ernte würde zurückgehalten werden. Das löst eine künstliche Verknappung aus und treibt den Preis in die Höhe.
Wenn Schocke nicht mehr gekauft wird oder wenn das rückläufig ist, einfach weil die Preise extrem hoch sind, dann muss sich das entspannen und dann wird es freigeben und ich behaupte jetzt einmal, dass die Preise nicht weiterhin in so einem ermesslichen Steigen werden.
Und trotzdem sei es gut möglich, dass der Schokipreis stark steigt, muss es aber nicht, laut Reto Schmid. Der Preis liegt dann aber nicht allein beim Kakao.
Was man nicht vergessen darf, ist, auch der Zuckerpreis explodiert im Moment. Oder ist explodiert. Und das wird natürlich schon Auswirkungen haben.
Auch die La Conditoria von Reto Schmid kann ihre Schokoprodukte im Moment noch zum Normalpreis verkaufen. Er rechnet aber auch in seinem Geschäft ab Mai mit einem Preisanstieg.
Ja, und wie stark die Preise im Laden denn wirklich auch steigen können, momentan weder der Reto Schmid noch der Peter Signer sagen. Es ist der grösste Schweizer Sportanlass, das eidgenössische Schwing- und Elplerfest. Das nächste eidgenössische, das findet nächstes Jahr im August im Glarnerland in Mollis statt. Bis der grosse Anlass aufgeleistet ist, braucht es viel. Und ein paar Baustellen, wo die Organisatoren auch noch schwierig, wo die Organisation schwierig machen. Carina Melcher berichtet.
Während der 3 Tage, wo das ESAF nächsten Sommer in Mollis auf Besuch ist, werden jeden Tag etwa 100'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Mit so einer Masse von Leuten schlagen ist eine Mammutaufgabe. Und genau bei der Beförderung der Leute auf Mollis muss das Organisationskomitee Abstrich machen, wie der Geschäftsleiter des ESAF 2025, der Walter Hoffmann, sagt.
Im Gegensatz zu den letzten beiden ESAF haben wir schon früh entschieden, dass es bei uns keine Vollintegration wird geben. Vollintegration heisst, dass all die Besucherinnen und Besucher bei den letzten 2 ESAF mit dem Arena-Ticket ohne jegliche weitere Kosten anreisen. Das ist ein Betrag, den die OK zahlt, und der Betrag, den vermögen wir schlichtweg nicht.
Dafür werden die 2 Bahnhöfe in Nevels, Mollis und Wesen ausgebaut werden. So, dass die SBB so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie möglich ins ESAF bringen können. Die 2. Herausforderung bei der Organisation: Das ESAF 2025 muss mit weniger Einsätzen für Armee auskommen. Es kriegt 600 Diensttage weniger als das letzte eidgenössische in Zug.
Es gibt ein neues revidiertes Militärgesetz, wo der Bund festgelegt hat, wie viele Angehörige der Armee bei diesen Anlässen pro Jahr eingesetzt werden dürfen. Die Zahl ist reduziert worden, auch mitunter aus dem Grund, weil im Jahr 2025 nebst dem eidgenössischen Schwingfest noch weitere eidgenössische Anlässe stattfinden tun. Und darum muss man schauen, wie man die Momentstage bestmöglich verteilen tut.
Damit der Terminplan trotzdem eingehalten werden kann, sind sie auf Hilfe angewiesen. Anders ging es bei so einem Grossanlass nicht. So werden zum Beispiel der Zivildienst und auch freiwillige Helferinnen und Helfer zum Einsatz kommen.
Wir haben Stand heute über 100 organisierte Gruppen, sprich Vereine. Wir haben über 800 Einzelhelferinnen und Helfer, die sich angemeldet haben. Das gibt ein Total von über 4'100 bereits zum heutigen Zeitpunkt. Ein Haufen Vereine sind jetzt dran, ihre Jahresprogramme zu machen. Und die werden sich anmelden, dann, sobald das Klarheit besteht, wie viele Leute das mithelfen können.
So ist sich der Walter Hoffmann sicher, dass das Glarnerland nächsten Sommer einen guten Eindruck macht, wenn auf dem Flugplatz in Mollis die Hosen geklopft werden.
Ja, das eidgenössische im Glarnerland im August 2025 und das übernächste den 2028 im Berner Oberland in Thun.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Regierung vom Kanton Glarus, die hat bei der Departementsverteilung durchgemischelt. Am letzten Sonntag ist der Thomas Tschudi von der SVP hochdünn mit 74 Stimmen Vorsprung in den Regierungsrat vom Kanton Glarus gewählt worden. An der Sitzung gestern, wo es unter anderem auch um Departement gegangen ist, hat es ein paar Überraschungen gegeben. Thies Fritschi.
Grosses Sesselrücken in der Glarner Regierung. Der Mitte-Politiker Kasper Becker übergibt sein bisheriges Departement Bau und Umwelt am neu gewählten Regierungsrat Thomas Tschudi von der SVP. Am Sonntag hat der frisch gewählte gesagt, dass alle Departements spannend seien. Mit Bau und Umwelt sei er zufrieden.
Ja, es ist ein wichtiges Departement, ein grosses Departement. Von dem her bin ich sehr überrascht, dass ich als Neuling so ein wichtiges Departement übernehmen darf. Aber ich trete dieser Aufgabe auch mit dem nötigen Respekt entgegen. Ich glaube, es ist eine grosse Aufgabe, die da zu bewältigen ist. Und hoffe, dass ich da auf die Unterstützung vom abtretenden Baudirektor zählen kann. Dass ich mich möglichst bald einleben und einschaffen kann. Und mit seiner Unterstützung dann auch eine gute Übergabe haben und da mich voll ins Zeug legen.
Im Glarnerland gibt es für sein Departement gerade Haufen Baustellen. Sei das der Wolf, wo man in letzter Zeit nicht mehr so viel gehört, sicher aber der Verkehr, der immer mehr zunimmt, für Stau und rote Köpfe sorgt.
Das ist die Querspange, wo die Pendler darunter leiden. Und da ist sicher schon viel Vorarbeit geleistet worden. Da werde ich versuchen, möglichst mit einem guten Überblick zu verschaffen, was bereits gemacht worden ist, was mögliche schnelle Lösungsansätze oder Verbesserungsmöglichkeiten kann sein, also dass wir vielleicht eine leichte Linderung hinbringen. Aber ich glaube, auch ich kann nicht zaubern. Das ist ein schwieriges Unterfangen, wo wir sicher mit viel Enthusiasmus und Kreativität oder Sachen hinbringen müssen, dass wir da eine Lösung finden.
Der Kasper Becker selber ist jetzt neu bei Bildung und Kultur. Das Departement war bisher in den Händen von Markus Heer von der SP. Der wiederum kümmert sich künftig um Finanzen und Gesundheit. Eine richtige Rochade also. Und die sei eher außergewöhnlich, sagt Markus Heer.
Grundsätzlich ist eine gewisse Konstanz nicht schlecht. Wenn da alle zwei, drei Jahre die Leute in der Verwaltung neu vorgesetzt bekommen, glaube ich nicht, dass das zielführend ist. Wir sind aber als Regierungsrat davon überzeugt, dass wir jetzt eine tragfähige Lösung gefunden haben, die auch über mehrere Jahre Bestand hatte.
Das Finanzdepartement im Blick hätte er aber nicht gehabt. Das sei durch die Sitzung gestern noch entstanden.
Wir haben als Gesamtregierungsrat uns intensiv darüber unterhalten, mit welcher Zusammensetzung wir die Legislaturperiode beenden. Und ich habe mich aufgrund von den Diskussionen, die wir geführt haben, bereit erklärt, das EBK zu verlassen und jetzt in die Finanzen zu wechseln. Es war nicht so, dass ich von Anfang an dort bin und gesagt habe, ich möchte unbedingt mein Departement verlassen und dann uns übernehmen.
Der Markus Heer hat als Finanz- und Gesundheitschef keine einfache Aufgabe vor sich. Klar ist, er muss unbedingt sparen und auch das Kantonsspital ist immer wieder negativ in den Schlagzeilen.
Ich habe grossen Respekt vor den Herausforderungen, bin aber der Meinung, dass wir gemeinsam Regierungsrat und Landrat da zusammenarbeiten, dass das zu machen ist.
Keine Änderungen gibt es bei den zwei Departementen Volkswirtschaft und Inneres und Sicherheit und Justiz. Die bleiben bei Marianne Lienhardt und Andrea Bettiga.
Ja, und die neue Ordnung die gilt ab dem 6. Mai, einen Tag nach der Glarner Landsgemeinde, wo auch der neu gewählte Regierungsrat Thomas Tschudi den vereidigt wird.
Sport. Präsentiert von Alpina Group Chur und dem neuen Mini Countryman. Ein Raumwunder kombiniert mit einem Mini Go-Kart-Feeling.
Mit einem Minisieg am Montagabend hat sich der HC Davos im Playoff-Viertelfinale gegen Lausanne einen Matchpunkt rausgespielt. 1-0 haben die Davoser gewonnen und können so heute Abend daheim mit einem weiteren Sieg in die Halbfinals reinkommen. Ruetsch Menzi.
In der Viertelfinalserie zwischen dem HCD und Lausanne steht aktuell 3-2 für Bündner. Die Spiel 1, 4 und 5 hat Davos gewinnen. Der Schwung wollen sie jetzt mitnehmen für das Spiel 6 heute Abend, sagt der Stürmer Valentin Ausbaumer.
Wir müssen einfach jetzt weitermachen, auch für alle die Spieler, die uns verletzt, für die Organisation, für unsere Fans. Ich meine, das ist noch nicht fertig, es gibt noch ein wichtiges Spiel zum Spielen. Und ja, müssen wir alles geben für alle die Leute, die sind.
Sie haben bis jetzt ihre offensiven Chancen meistens genutzt und sind defensiv recht gut gestanden. Gerade bei dem haben sie aber auch viel am Goalie Sandro Aschlimann zu verdanken, meint der Verteidiger Dominik Egli.
Wie die ganze Saison, wir können uns auf ihn verlassen. Ich glaube, er bringt seine Leistung jeden Abend. Wir probieren ihm möglichst gut zu helfen, uns abstimmen, dass wir immer wissen, was beide machen, Verteidiger und er. Bis jetzt spielt er eine riesige Serie und jetzt müssen wir einfach weitergehen und den Sack zumachen.
Sich aber nur auf Sandro Aschlimann zu verlassen, wäre falsch. Auch sie müssen alles geben, schauen, dass sie wieder von Anfang an parat sind und zwei Kämpfe gewinnen.
Ich glaube, das ist schlussendlich das, was die Serie ein bisschen ausmacht. Es sind enge Spiele, wo jedes Detail entscheidet. Und ja, nachher, ich glaube, einfach ruhig bleiben, auf uns fokussieren und einfach unser Spiel probieren durchziehen. Ja, und auch einfach wirklich daran glauben, dass wir das, was wir machen, dass das richtig ist und dass wir den Sieg heimbringen können.
Und sich dann auch so heute Abend für Playoff-Halbfinals zu qualifizieren. Das Spiel 6 von der Viertelfinalserie zwischen dem HC Davos und Lausanne geht am 8. los.
Ja, und den Match vom HCD gibt es auch heute wieder auf Radio Südostschweiz zum Mitlosen oder im Ticker auf südostschweiz.ch zum Mitlesen. Und für den ERC Chur ist es gestern Abend im dritten Spiel vom Playoff-Finale in der Mai Hockey League um die Wurst gegangen. 0-2 sind Chur in der Serie gegen der ERC Seewen. Zurück gewesen, heisst, hat dem Büttner gegen den Club aus dem Kanton Schweiz verloren, dann wäre der Traum vom Schweizer Meistertitel in der höchsten Amateurliga ausgeträumt gewesen. Nochmal der Rutsch Menzi.
Auch wenn der EHC Chur der Aufstieg in die Swiss League, also die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga, schon seit dem Sieg im Viertelfinale in der Tasche hat, steht der Schweizer Meistertitel gleich noch auf der To-Do-Liste. Und der wäre immer noch möglich. Chur gewinnt gestern Abend mit 3-2. Alle drei Goal für den EHC hat der Greg Halberstadt geschossen. Er ist darum zufrieden mit seiner Leistung.
Sicher, das ist immer schön, aber schlussendlich zufrieden mit der Mannschaft. Das sind wir. Ja, wir haben es durchgezogen. Wir wissen, wir können es.
Einen grossen Anteil an dem Sieg hat auch der Goalie Nils Riesen gehabt. Er hat ein paar wichtige Paraden gemacht und auch eine Penalty gegeben. Er selber bleibt aber nach dem Abend bescheiden.
Es ist eine Erleichterung, dass wir es jetzt geschafft haben, nach diesen zwei knappen Niederlagen. Es ist jetzt schön, dass das Glück heute auf unserer Seite war.
Und das sei im Spiel 3 jetzt aufgegangen. Weiter geht es schon morgen auswärts zu Seewen. Die Innerschweizer haben auch dann wieder einen Matchback und könnten mit einem Sieg Schweizer Meister von der Mai Hockey League werden. Das wollen sie aber klar verhindern. Für das müssen sie aber sicher noch einmal eine Schippe drauflegen.
Und von Anfang an wieder hinten gut stehen, probieren die Null lang heben. Und dann vorne vielleicht im Powerplay, wenn mal eine, zwei noch reingeht, wäre gut. Dass wir ein, zwei Goal-Führung machen und mitnehmen im ersten Drittel. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ähnlich wie der Goalie Nils Riesen sieht das auch der Stürmer Greg Halberstadt. Sie können auf dieser Leistung aus Spiel 3 aufbauen und dann noch so gerne Spielverderber sein.
Das motiviert uns vielleicht sogar noch mehr, auswärts können da gewinnen. Ja.
Beim Match gestern sind auch vier Spieler von Lausanne in der Chur Eishallen als Zuschauer mit dabei gewesen. Die Lausanner spielen heute Abend im Playoff-Viertelfinal gegen Davos und sind wieder einen Tag vorher angereist. Auf die Frage, ob seine Hattrick gerade eine super Bewerbung war, meinte Greg Halberstadt.
Ja, natürlich, ja, das ist immer schön. Ja. Aber eben, es ist ein weiter Weg bis dort. Gell?
Der Stürmer vom EHC Chur, der Greg Halberstadt. Der Match 4 von dieser Playoff-Finalserie zwischen Chur und Seewen, der wird morgen gespielt. Böck im Wurf ist im Viertel ab 8.
Sport. Präsentiert von Alpina Group Chur und einem neuen Mini Countryman. Ein Raumwunder kombiniert mit einem Mini Go-Kart-Feeling.
Präzis 18,5 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 27. März. Das kann nachgelost werden im Internet oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Donnerstag. Wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon zeigt für heute auf Wiederhören der Martin De Blasen. Einen guten Abend, Tocken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.